Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Das Ohr der Löwen ist wieder auf Empfang. Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Das ist Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Hallo Thorsten.
Hallo Tom. Und dieser BHC-Podcast kommt diesmal als 2-in-1-Version daher.
Gänsehaut, prickeln von A bis Z.
Auch das. Unsere Hauptbestandteile sind aber heute vor allem Stimmen und Fragen. Wir haben zum einen natürlich die Stimmen zum Derby. Gegen den VfL Gummersbach erkämpft sich der BRC nach Rückstand noch ein 30:30 Unentschieden. So kann man das Spiel jedenfalls sehen, so aber auch.
Komplett unzufrieden. Wir haben heute dem Gast einen Punkt geschenkt.
Ein durchaus denkwürdiges Interview mit BRC-Geschäftsführer Jörg Föste gleich hier bei uns. Aber auch bei Trainer Jamal Naji hielt sich die Freude über den einen Punkt doch hörbar in Grenzen.
Ja, das kann durchaus sein, dass ich da explodiert bin.
Ja, das wird manchen vielleicht etwas überraschen, wie anders die Stimmung nachher im Kabinengang im Vergleich zur Halle war. Aber genau das fangen wir hier im Podcast ja auch ein. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil dieser Folge. Da geht es um eure Fragen. In der letzten Folge haben wir nochmal dazu eingeladen, uns Fragen zu schicken. Fragen rund um den BRC und das Löwenrudel. Und da ist diesmal richtig viel gekommen, richtig viel und vor allem auch einige richtig spannende Fragen. Einige davon, die müssen wir beiseite legen, weil das Fragen sind, die nur Spieler oder der Verein wirklich beantworten können. Welche Musik in der Kabine läuft zum Beispiel, war dabei, würde mir auch mal interessieren. Da machen wir uns mal die Tage in der Mannschaft schlau. Aber es waren auch einige Fragen dabei, die kann Tom als unser Handballexperte und langjähriger BRC-Insider sicher gut beantworten. Zum Beispiel, sehr spannend die Frage hier, wie unterscheiden sich Jamal Naji und sein Vorgänger Sebastian Hinze als Trainer? Da gibt es durchaus Unterschiede vom Typ, von der Taktik her, sagt Tom. Welche das sind, verrät er uns später. Wer trotz des schönen Wetters den Sonntagnachmittag in der Solinger Klingenhalle verbracht hat, der dürfte es nicht bereut haben. Was für ein Derby, was für ein Thriller. Emotionen, Aufreger und ordentlich Tore. 30:30, der Endstand nach 60 Minuten gegen den VfL Gummersbach. Wir könnten, Tom, wahrscheinlich noch mal eine Stunde drüber reden, aber versuch mal mit der Kurzfassung. Was waren für dich die Dinge, die aus diesem Derby hängen bleiben?
Das erste ist die Stimmung. Einfach unglaublich. Also ich hatte es schon vergessen, wie die Stimmung in der ausverkauften Klingenhalle ist. 2683 Zuschauer waren es gestern offiziell und das war, denke ich, nicht geschönigt. Ich habe keinen freien Platz mehr in der Klingenhalle gesehen. Es war unfassbar voll. Es war eine drückende, intensive Atmosphäre. Die echte Klingenhölle ist zurück, wie man das vor Corona das letzte Mal erlebt hat. Und ja, die Hoffnung ist da, dass man das noch ein paar Mal auch gegen andere Gegner hinbekommt. Also wirklich phänomenal. Da gibt's nix. Also das war stark und tatsächlich. Ja, wer weiß. Also das Spiel wurde natürlich auch vom Publikum getragen und es gab ja auch so ein paar Läufe vom BHC, wo das Publikum bestimmt geholfen hat. Aber sei es drum, die Atmosphäre war einfach unglaublich gut. Ja, das ist das eine. Das andere ist zum Spiel hervorzuheben, sicher, dass Fabian Gutbrot mal wieder länger gespielt hat und auch mal wieder ein paar Tore gemacht hat. 4 Stück hat er gemacht. Auch ganz, ganz gut abgeschlossen, da war wieder richtig Wumms drin, das war sicher positiv. Jubel Mbengue hatte eine gute erste Halbzeit, kann man sagen, ne? Also gerade im Offensivbereich hat er auch gut getroffen, auch in der zweiten Halbzeit noch getroffen. Und das Spiel war eben so, dass das am Anfang hat man einfach zu viel liegen lassen wieder. Das war so ein bisschen das alte BRC-Spiel. Auch die ersten 3-7 Meter des Spiels, zweimal Arneson, einmal Bayer, Noah Bayer, haben ja die ersten 7 Meter eben vergeben. Und der BRC ist dann auch so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, als dann Christopher Rudek, der sehr gut angefangen hat, nicht mehr ganz so gut gehalten hat. Dann kam Peter Johannesson ins Tor und kurz darauf oder kurz danach kam Thomas Babak auch offensiv ins Spiel. Das war, meine ich, bei einem 4-Tore-Rückstand und Babak hat super Entscheidungen getroffen. Also fand ich richtig gut, was er gemacht hat. Pässe gehabt an Kreis, hat auch Selbsttorgefahr ausgestrahlt. Also ihn fand ich in der Spielsteuerung richtig gut und auch in der zweiten Halbzeit hat er super Aktionen, hat eigentlich den BRC zurück ins Spiel gebracht. Bis zur Pause stand es dann eben 14:15, was ein guter Pausenstand aus BRC-Sicht war, wenn man bedenkt, dass es ja, kurz davor eben noch 10-14 stand, ist das schon ziemlich gut gelaufen. In der zweiten Halbzeit ist Gummersbach dann nochmal weg auf 3 Tore. Dann hat Jamal Naji eine Auszeit genommen, die richtig Früchte getragen hat. 5 Tore in Folge für den BRC, da waren sie 2 vor. Mit absolut grandiose Stimmung. Dann ja ein doofes Gegentor gefressen. Gummersbach kam nochmal wieder zurück und am Ende war es halt super knapp. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die beiden Schiedsrichter ja, also wirklich Mühe hatten, das Geschehen zu kontrollieren. Es war eine richtige Schlacht. Die Spieler haben sich überhaupt nichts geschenkt. Es gab reihenweise 7 Meter und ja, sicher auch Fehlentscheidungen. Und wie das halt so ist in so einem emotionalen Spiel, dann gab es eben auch mal 2 Zeitstrafen wegen Meckern. Also in sehr kritischen Situationen. Einmal ist Babak so 2-mal in Folge eigentlich 7 Meter reif gefoult worden und oder auch 2 Minuten reif beim Gegner. So für mein Dafürhalten. Da hat er sich beschwert, hat 2 Minuten gekriegt. Und das andere Mal war es ein Schuss von Dominik Mappes, den, also ich sitze da ja mehr oder weniger so auf Höhe der Linie und ich habe den nun echt nicht über der Linie gesehen. Und da ja, ist der Christoph Rudek ein bisschen ausgeflippt und hat den Schiedsrichter bis zur Mittellinie verfolgt. Und da kann man ja natürlich auch nichts anderes machen, als ja, als 2 Minuten zu geben. Also vielleicht kann man da auch rot geben. Aber ja, ist nun mal passiert. Und das hat Gummersbach so mal mehr, mal weniger gut für sich nutzen können. Aber ja, ist natürlich ein Handicap, das bleibt nicht aus. BRC hat es dann trotzdem geschafft, dran zu bleiben. 2-mal ausgeglichen durch Arneson von der 7-Meter-Linie, Linus Arneson. Und das entscheidende Tor dann zum 30-30 war Noah Bayer. Der hatte auch vorher schon einen Fehlwurf an Pfosten, wo man dann schon dachte, ah, jetzt kann Gummersbach mit 2 wegziehen. Ist dann aber auch nicht passiert, weil wieder gut verteidigt wurde, weil auch Peter Johannesson, der dann wieder im Tor stand, wieder eine gute Parade hatte. Also die Keeper hatten auch immer wieder entscheidende Paraden. Das war einfach ein total wildes Spiel, auch eine total wilde Endphase. Und ich fand es im Ergebnis letztendlich, muss ich sagen, okay. Also es haben dann beide ihren letzten Angriff nicht nutzen können. Dabei hat sich Arno Gunnarsson bei einer Balleroberung noch wehgetan. Sah jetzt am Ende wohl so aus, dass es doch nichts Schlimmeres ist, aber er konnte die letzten 30 Sekunden dann auch nicht mehr weitermachen. Naja, und am Ende geht man eben mit einem Punkt nach Hause oder hält den einen Punkt zu Hause. Das kann immer in beide Richtungen ausgehen im Handball. Aber ich fand es jetzt irgendwie auch nicht unfair oder ungerecht.
Rudelfunk. Ein knappes, enges Spiel, in dem der BRC nur selten selbst in Führung lag, meistens Rückstände ausgleichen musste, klingt in der Tat erstmal so, als könnte man da mit einem Punkt zufrieden sein. Was Tom dann allerdings nachher von BRC-Trainer Jamal Naji und Geschäftsführer Jörg Föste zu hören bekommen hat, das klang etwas anders.
Jamal Naji bei mir, ich vernehme eine ja, unheimlich schlechte Stimmung dafür, dass man ja dann doch einen Punkt geholt hat in einem wahnsinnig dramatischen, umkämpften Spiel, was auch für Gummersbach hätte ausgehen können.
Absolut, schlechte Stimmung von mir ist auch falsch. Ich bin, ich traue einfach der Chance hinterher, das Spiel zu gewinnen. Wir haben wahnsinnig viel investiert in der Abwehr, haben wirklich in vielen Teilen gut verteidigt, hatten große Probleme anfangs mit den Fernwürfen von Köster, nachher dann mit den Schlagwürfen von Mappes. Aber ich glaube, dass wir heute mit dem, was wir investiert haben und von dem, was wirklich gerade im Angriff aufgegangen ist im Plan, heute durchaus hätten 2 Punkte holen können und dass wir das nicht getan haben, lag dann an 1-2 schlechten Momenten unsererseits, ohne das jetzt weiter kommentieren zu wollen.
Aber du meinst dann schon die beiden Zeitstrafen wegen Meckern?
Könnte man meinen, ja.
Also du bist zumindest an der Seitenlinie ordentlich abgegangen, als Christopher Rudek die 2 Minuten bekommen hat, wo er sich beschwert, weil der Ball nicht hinter der Linie, ich sag erstmal, gewesen sein soll.
Ich sehe mich da zum Glück nicht selber an der Seitenlinie. Manchmal, wenn es dann doch irgendwie vorkommt im Video, frage ich mich dann häufig auch, wer ist das? Aber das kann durchaus sein, dass ich da explodiert bin.
Du hättest auch explodiert sein können, weil der Ball nicht hinter der Linie war. Also aus meiner Sicht war das 99,8% nicht.
Okay, das ich hatte da keinen Winkel für, keinen Blickwinkel, das kann ich gar nicht beurteilen. Vielleicht war es auch das.
Meinst du, mit ein bisschen Distanz wirst du auch sagen können, okay, das war hier von einer unglaublich geilen Kulisse eine Handballschlacht, in der man dann zumindest sich auch noch mit einem Punkt belohnt hat.
Ja, absolut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele der Zuschauer, die das heute gesehen haben, wiederkommen werden, weil sie einfach eine Mannschaft gesehen haben, die das die 60 Minuten gefightet hat. Wir haben wirklich zweimal ein super Comeback wieder hingelegt. Und wenn man überlegt, was uns an Personal eigentlich fehlt, dass wir dann gegen eine Mannschaft wie Gummersbach, die ja wahnsinnig gut in die Saison gestartet ist, dann so performen. Na klar, mit ein bisschen Distanz Logo, aber ich habe halt den Anspruch an mich und an die Mannschaft, alles, jede Möglichkeit des Siegens mitzunehmen, und heute gab es einen und die haben wir einfach nicht mitgenommen, und deswegen bin ich darüber jetzt heute auch ein Stück weit enttäuscht.
Jörg, fast über mir, es war ein Derby, das ja wirklich alles hatte. 30-30 am Ende, könnte man sagen, ja, in so einer Schlacht ist es vielleicht auch ein gerechtes Ergebnis. Ich nehme an, du wirst es nicht ganz so sehen.
Komplett unzufrieden. Ob gerecht oder nicht gerecht, ist im Handball auf dem Niveau, gerade in dieser Saison, komplett sekundär. Wir haben heute dem Gast einen Punkt geschenkt.
Worauf beziehst du das genau? Warum ist das so?
Es gibt drei Dinge, die wir komplett schlecht gemacht haben. In der ersten Halbzeit haben wir unseren Rückzug nicht geordnet. Das hat dazu geführt, dass Gummersbach 8 Kontertore gemacht hat. Genau das wollten wir verhindern, das ist nicht gelungen. Punkt 1. Punkt 2. Wir vergeben 5 Bälle aus 6 Metern oder von der 7-Meter-Linie. Und Punkt 3. Wir kassieren 2 2-Minuten-Strafen wegen Meckerns in 2 spielentscheidenden Phasen. Und wenn man diese drei Dinge zusammennimmt, kann man nur von einem Geschenk für Gummersbach sprechen.
Man kann natürlich vielleicht das so, ich sag mal, auf der emotionalen Ebene nachvollziehen, warum gemeckert wurde. Gerade jetzt das zweite beim Tor, also wo Christopher Rudek sich beschwert, dass der Ball nicht drin war. Der war ja nun definitiv nicht drin. Oder hast du das anders gesehen?
Ich konnte das von meiner Warte aus nicht beurteilen. Aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass die 2-Minuten-Strafe von spielentscheidender Bedeutung war.
Dürfen sie halt nicht so austragen auf den Schiedsrichter dann.
Liegt auf der Hand, ja.
Aber mal das Positive, war das nicht eine unfassbare Atmosphäre in der Halle?
Absolut, die Stimmung war beeindruckend. Gänsehaut, prickeln von A bis Z. Gerade das Publikum, was auf BAC-Seite stand, das war ja deutlich in der Mehrheit, hätte sicher einen Sieg verdient gehabt.
Du wirkst fast niedergeschlagen, Jörg.
Bin ich auch.
Gut, weiter geht's. Kommende Woche in Hamm. Wie würdest du das betiteln? Ich denke, Pflichtsieg wird dir jetzt nicht gerade auf der Zunge liegen.
Ja, zunächst einmal, was Niedergeschlagenheit angeht, jeder bei uns jetzt niedergeschlagen. Das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern jeder Einzelne in der Kabine ist niedergeschlagen. Wir erwarten alle, dass sich das nächste Woche in gesteigerte Motivation umwandeln lässt.
Danke dir.
Sehr gerne.
Enttäuscht und niedergeschlagen, Geschäftsführer und Trainer direkt nach dem Spiel. Da sind natürlich auch die eigenen Emotionen noch sehr frisch. Aber es klang in den Interviews so, Tom, als hätte dich das in der Form zumindest auch überrascht.
Also es war eine Niedergeschlagenheit nach dem Unentschieden da. Also ich glaube nicht, dass die Zuschauer das so empfunden haben. Ich glaube, auch da war so das Gefühl, ja, 30-30 geht ja in Ordnung, ist ein Punkt. Ne? 2 wären schöner, klar. Aber also ich war schon ein bisschen verwundert, wie schlecht die Stimmung war angesichts dieses Punktes. Also dass es halt ein klarer Punktverlust war halt der eine Tenor. Und man hört es ja dann auch im Interview mit Jörg Föste, der sagt, komplett unzufrieden. Das ist schon, ja. Also hätte ich einfach nicht gedacht. Ich fand es wirklich nicht so schlecht. Und die Zeitstrafen, die sind natürlich bitter gegen Christopher Rudek und Thomas Babak. Aber es sind halt Emotionen im Spiel. Und wenn man jetzt sagt, dass der BRC oder wenn man mal beobachtet, dass der BRC vielleicht in den letzten 1-2 Jahren auch nicht immer so super emotional im Spiel war und manchmal ihm vielleicht auch Emotionen gefehlt haben, dann waren es halt jetzt mal ein paar zu viel. Aber das ist eben schmaler Grat, finde ich, den man dann da gehen muss. Und die beiden waren dann nur definitiv drüber, aber es war auch wirklich ein außergewöhnliches Spiel. Es war wirklich ein außergewöhnliches Spiel in einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Ich will es jetzt nicht entschuldigen, Zeitstrafen wegen Meckern sind immer Kacke, aber es sind ja nur, auch wenn es Profis sind, es sind halt nur Menschen und ist das nun mal Teil des Handballspiels. Und das ergibt sich vielleicht auch manchmal beim Gegner, dass sowas passiert. Jetzt war es halt, gab es halt zweimal eine Zeitstrafe wegen Meckerns beim BRC. Auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, dass die Schiris schon gemerkt haben, der Wurf von Mappes, der war wahrscheinlich nicht hinter der Linie, das war wahrscheinlich eine Fehlentscheidung von uns. Und dann haben sie auch relativ schnell eine Konzessionsentscheidung auf der anderen Seite getroffen, auch mit einer Zeitstrafe dran, wo ich dann auch dachte, muss man jetzt auch nicht pfeifen. Also die Schiris waren schon insgesamt ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber es war schon ein sehr anstrengendes Spiel für sie. Ja, das kann man schon sagen. Und das ging dann halt in beide Richtungen auch mit kritischen Entscheidungen. Von daher, ja, also das hat mich echt überrascht, dass man das Spiel so, normalerweise ist man ja immer, wundert man sich ja manchmal, wie positiv manche Dinge eingeordnet werden. Jetzt fand ich es echt sehr negativ eingeordnet. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, Thorsten.
Weniger erstaunt haben dürfte die Bundesliga, dass Hamm heute mit 23-33 gegen Leipzig verloren hat. Der Aufsteiger Hamm hat nur ein einziges Spiel bisher gewonnen. Das war interessanterweise ein Heimsieg Anfang Oktober gegen Göppingen, der übernächste Gegner des BRC. Jetzt geht's für die Löwen aber erstmal nach Hamm. Und Datum wären alles andere als zwei Punkte dann wirklich eine Enttäuschung, oder?
Die sind Letzter. Das Wort Pflichtsieg ist halt abgenudelt, aber da muss der BRC einfach gewinnen. Dann eben beim Letzten, auch wenn es eben auswärts ist. Klar, die werden sich auch was ausrechnen. Der BRC steht jetzt nicht glorreich da mit 7 Punkten, aber da gilt es natürlich, den nächsten Schritt zu gehen, um halt einen guten November hinzulegen. Der November läuft ja ganz gut. 3 von 4 möglichen Punkten, dann wären es mit einem Sieg in Hamm, wären es 5 von 6. Ich bin auch überzeugt, dass das gelingt. Also Hamm ist einfach noch nicht echt in der Bundesliga angekommen. Und da halte ich dann den BRC doch für gefestigter.
Hammer das. Soweit der sportliche Teil. Aber jetzt wird es mindestens genauso spannend in unserer zweiten Halbzeit.
Löwenzeit.
Was wolltet ihr immer schon mal über den BRC wissen? Welche Fragen rund um die Löwen brennen gerade unter den Nägeln? Was habt ihr vielleicht schon mit anderen Fans oder Freunden diskutiert, aber noch keine Lösung gefunden? Wir kümmern uns genau darum hier im BRC-Podcast und wollen in dieser Saison regelmäßig Fanfragen aufgreifen und beantworten, beziehungsweise beantworten lassen und uns dafür die entsprechenden Gesprächspartner ins Mikro holen. Für heute habe ich auch mal 5 Fragen rausgesucht, die Tom sich erklären kann. Zum Beispiel die hier, Tom, von Yannick Brunsbach aus Wipperfürth. Yannick fragt, wie unterscheiden sich Jamal Naji und sein Vorgänger Sebastian Hinze als Trainer? Finde ich eine tolle Frage. Du kennst ja dann wirklich beide sehr genau, beschäftigst dich mitunter täglich, Tom, mit dem BRC, hast an manchen Tagen mit Sebastian Hinze vielleicht mehr gesprochen als ihr beide mit euren Frauen. Nein, aber Spaß beiseite, du kannst ja wirklich vergleichen, auch wenn die Eindrücke von Jamal Naji nur alle noch sehr frisch sind. Welche Unterschiede kannst du zwischen den beiden da jetzt schon so ausmachen?
Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Die sollten wir natürlich auch mal an die Spieler, die wir haben, so nach und nach weitergeben. Aus der journalistischen Sicht gibt es auch Unterschiede zwischen Jamal Naji und Sebastian Hinze. Hinze war immer sehr, der wollte immer sehr, sehr viel über Handball sprechen und hat eben auch Dinge erzählt, die, ich sag mal, einem Leser vielleicht etwas zu speziell handballerisch sind und dann einfach zu sehr in die Tiefe gehen. Und bei Jamal Naji, dem muss man vielleicht ein bisschen mehr entlocken, was er denn so taktisch vorhat. Das war ein Thema, was Sebastian Hinze immer sehr gerne hatte. Und Jamal Naji möchte sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen. Auch, vielleicht macht er sich auch ein bisschen Sorgen, eben, dass der Gegner mal mitlesen könnte. Ne? Also da unterscheiden sich die beiden schon. Hinze war gar kein Freund davon, auch mal einen rauszuhauen, mal einen kernigen Satz. Das hat er relativ selten gemacht. Das macht Naji dafür umso mehr. Also was heißt umso mehr? Das ist jetzt auch keine Rakete an kämpferischen Zitaten oder so. Aber er macht es doch deutlich mehr. Und da sind sie schon auch unterschiedlich, allein so in den Fragen, die sie gerne mögen und die sie nicht mögen, ist es schon ganz interessant. Bei Sebastian Hinze, wenn man ihn mal auf dem falschen Fuß erwischt hat und hat eine Frage gestellt, die er so gar nicht nachvollziehen konnte, da hat er einen auch mal angeblufft. Da bleibt Jamal Naji viel, viel cooler und sagt dann, das sehe ich jetzt aber nicht so, oder fragt nach, warum man das selbst so sieht und so. Es ist ein bisschen anders, aber also es hat mit beiden auf die eigene Art hat Spaß gemacht. Man konnte mit beiden gut zusammenarbeiten.
Und einige Fans würden sich davon offenbar gerne auch mal selbst einen Eindruck machen. Martina Schimming aus Solingen fragt, wo trainiert ihr vor Bundesligaspielen und darf man dabei zuschauen? Öffentliche Trainings sind bei Fußball-Bundesligisten ja immer sehr beliebt bei den Fans zum Gucken, zum Autogramme holen. Ist der Handballfaktor im Handball, der Fanfaktor ja etwas kleiner, aber das Interesse oder die Neugier scheint ja durchaus da zu sein. Und zumindest, Tom, dürfte es leichter geworden sein, die Löwen mal bei der Arbeit zu erwischen, seit sie fürs Training nicht mehr zwischen 3 oder 4 verschiedenen Hallen ständig pendeln müssen.
Das Training des BRC findet in der Regel im Leistungszentrum an der Kanalstraße statt. Hin und wieder, wenn es mal verschoben wird in die Abendstunden, wo in der Kanalstraße dann ja andere Teams ihre Zeiten haben, dann kann es auch mal sein, dass man in die Klingenhalle geht, allerdings sehr, sehr selten. Normalerweise im Leistungszentrum in der Kanalstraße, da ist dann auch das Athletiktraining in der Regel, wenn es nicht gerade Reha ist, meine ich. Und ja, das ist ja das Positive, dass man jetzt alles gebündelt an einem Ort hat. Der Physiotherapeut ist im Haus. Das sind natürlich Zustände, die sich manch ein Handball-Bundesligist eben auch wünscht, die der BRC jetzt hat, die es wirklich angenehm machen, auch beim BRC zu trainieren. Ob man zusehen kann, da hake ich gerne mal nach. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein großes Problem ist, solange da jetzt nicht eine Horde Menschen kommt. Aber warum sollte man nicht mal aus der Distanz da zusehen können? Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, sagen wir es so.
Bleiben wir auf jeden Fall dran. Jetzt geht's, Tom, ein bisschen ans Eingemachte. Britta Mellicher aus Wuppertal fragt, warum verspielt der BRC des Öfteren eine Führung in der zweiten Halbzeit? Du warst gestern gegen Gummersbach vom Spielverlauf her mal andersrum. Da lagen die Löwen mit 2 Toren zur Pause zurück, sind in der Schlussphase dann auch noch mal rangekommen. Aber wenn wir mal an die Phase vor Wetzlar im Spielplan zurückdenken, da ist dem BRC ja genau das, was Britta da beschreibt, ja mehr als einmal passiert. Hast du im Rückblick eine analytische Antwort darauf?
Tja, warum verspielt der BRC häufiger eine Führung in der zweiten Halbzeit? Das hat natürlich sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Einer ist ein gewisser personeller Aderlass, der ja auch da war, vor allem im Rückraum. Oder wenn man auf das Spiel beim HCR Lang guckt, da waren ganz viele Spieler krank, die dann halt auch angeschlagen gespielt haben, also erkältet gespielt haben. Dazu waren schon einige Rückraumspieler verletzt oder eben nicht dabei oder auch eben sind krank, schon gar nicht mitgefahren. Da hat es eben auch einfach konditionelle Gründe, dass man eine Führung verspielt hat. In Stuttgart vorher war es ein Stück weit auch schon so, aber also sicher noch nicht in diesem Extrem. Da hat dann eben auch mal ja Silvio Heinevetter den BRC den Zahn gezogen und da hat der BRC auch wirklich mal 12 bis 15 richtig schlechte Minuten gehabt. Aber ich würde da jetzt kein System erkennen wollen, also dass man in der zweiten Halbzeit regelmäßig Führungen abgibt.
Okay, also pauschale Antwort schwierig. Nur ist Handball ja auch ein Sport, wo ein Halbzeitergebnis wirklich oft nur ein Zwischenstand ist, der sich sehr schnell wieder drehen kann. Dennoch, dass so ein Eindruck entsteht, gerade wenn das mehrfach hintereinander passiert, Stichwort verspielte Führung in der zweiten Halbzeit, das ist natürlich schon durchaus nachvollziehbar.
Was man vielleicht sagen kann, wenn es dann ein paar Mal passiert ist und dann kommt der Gegner wieder ran, dass es dann vielleicht auch eher zu so einem Kopfproblem wird. Oh Mist. Mal übertrieben gesprochen, jetzt passiert das schon wieder. Wir haben schon wieder geführt zur Pause. Jetzt verlieren wir hier wieder eine Führung, geben die aus der Hand und am Ende stehen wir ohne Punkte da. Das habe ich auch so ein kleines bisschen gegen Wetzlar gespürt, dass das da aufgekommen ist. Da hatte man auch eine Pausenführung, jetzt nicht mega komfortabel, aber es war da auch so, dass man es nie geschafft hat, wegzugehen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen im Kopf drin. Und ja, die Hoffnung ist eben, dass man, wenn man dann auch mal einen Sieg davongetragen hat in so einem Spiel, dass das dann vielleicht auch bald verschwindet, dieses Problem.
Jetzt kommt der Punkt, wo ich ein bisschen Abbitte leisten muss. In einer der letzten Folgen habe ich dich gemaßregelt, weil du an einer aus meiner Sicht völlig unpassenden Stelle wieder mal mit der Arena-Diskussion angefangen hast. Aber du scheinst da am Puls der Fans zu sein, denn wir haben insgesamt 6 Fragen bekommen. Nichts anderes hat so sehr interessiert, könnte man meinen, wie dein Lieblingsthema. Stichwort Arena. Marco Stratmann und Alfred Schirmacher, beide aus Remscheid, fragen, wann bekommt der BRC endlich eine neue Halle im Bergischen? Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bezüglich der Arena für die Löwen? Also 2 von insgesamt 6 Fragen, die alle so in diese Richtung gehen.
Die Frage, die besteht ja jetzt seit quasi 10 Jahren und man fragt sich ja schon tatsächlich, passiert es denn überhaupt noch? Also für mich steht fest, es muss kommen, weil langfristig wird man den Bundesliga-Handball nicht realisieren können, wenn man zwischen 4 oder auch meinetwegen nur 3 Spielstätten rumrotieren muss. Es ist nun mal einfach so, dass man in diesen moderneren Hallen einen Vorteil hat, einen Vorteil für Businesspartner, für die es viel entspannter ist, die Plätze sind besser, man kann ein besseres Catering anbieten und so weiter. Da kann man Kunden hin ausführen, wenn man jetzt mal auf den PSD Bankdom guckt und sicher auch mit noch in die Mitsubishi Elektrikhalle, die auch deutlich moderner ist als ja, Unihalle und Klingenhalle. Gerade die Klingenhalle, das ist ja eigentlich eine große Turnhalle mit einer riesigen Tribüne da dran. Das ist natürlich für das VIP-Publikum einfach nicht schön, da in dem Mattenraum den VIP-Raum zu haben oder im Zweifelsfall noch in einem Zelt direkt vor der Tür. Das ist halt in der heutigen Handball-Bundesliga einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb muss was passieren. Davon abgesehen glaube ich auch, dass natürlich ja der Kern der Fans kommt in die Klingenhalle sehr, sehr gerne, weil die macht, ist ja auch eine super Stimmung. Der Kern der Fans kommt auch in die Unihalle und fährt auch nach Düsseldorf. Alles richtig, aber die Zuschauerzahlen würden auch nach oben gehen, hätte man eine moderne Spielstätte, weil auch das für Eventpublikum einfach interessanter wird. Einfach zu sagen, oh, ich gehe mal zum BRC, weil das einfach auch Spaß macht als Event. Man sitzt halt auf einem bequemen Platz und nicht auf so einer Bank wie in der Klingenhalle. Man hat vielleicht auch eine gute Auswahl beim Catering und so weiter. Das ist alles etwas, ja, ein bisschen gehobener, ohne dass das jetzt irgendwie direkt versnoppt klingen soll. Aber die Entwicklung kann man auch an anderen Stellen sehen. Also Wetzlar hatte früher einen Schnitt von 1500 Zuschauern in ihrer alten Halle. Seit die neue Arena da ist, der Rital Arena, jetzt heißt sie Buderus Arena, ist der Schnitt über 3000. Teilweise hatten sie einen 4000er Schnitt vor Corona. Also das sind ja schon Unterschiede. Da sieht man, was eine neue Halle einfach bewirken kann. Dasselbe ist in Gummersbach passiert. Die Eugen-Haas-Sporthalle, die hatten ein Fassungsvermögen von 2100 oder sowas. Und jetzt in der Schwalbe Arena haben die einen Schnitt von 3,3. Jetzt nach Corona sogar oder 3,4. Also das ist einfach eine neue Halle, zieht eben auch tatsächlich Leute an. Deswegen kann ich jetzt, kleiner Exkurs, kann ich auch nicht verstehen, warum man immer wieder damit kommt, ja, jetzt waren nur so wenig Zuschauer da, der BRC braucht doch keine neue Halle, der hat doch kaum Zuschauer. Das ist natürlich wirklich, das ist einfach Unfug, ja, aufgrund der dargestellten Beispiele schon. Das sind nur zwei Beispiele. Ich könnte noch mehr raussuchen, aber die beiden habe ich mir mal genauer angeguckt. Wetzlar und Gummersbach. Und da finde ich es schon sehr, sehr eindeutig, wo da die Tendenz hingeht. Und es würde ähnlich sein beim BRC.
Okay, jetzt muss ich als guter Journalist, Tom, aber einmal einhaken. Alles spannend, was du erzählst, beantwortet aber noch nicht die Frage. Wann wird's was mit der Arena und wird's überhaupt was damit, was in Solingen als Neubau am Weihersberg da geplant oder angedacht ist?
Ja, super interessante Frage und ich vermag sie nicht zu beantworten. Ich hoffe, dass jetzt der Plan in Solingen dann wirklich umgesetzt wird und die Halle dann auf Sicht da ist. Also es wäre ja schon schön, wenn der Spatenstich geschieht und man sieht die Bauarbeiten. Ob das dann ein Jahr mehr oder weniger dauert, darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
Also Kurzfassung, aktuell kein neuer Stand. Wäre gut, glaube ich, wenn da nochmal, auch in Richtung Fans und Sponsoren, nochmal ein Signal kommt. Und ganz persönliche Meinung von mir, falls das in Solingen doch alles schwierig wird, schwieriger als gedacht, dann sollte man auch das bald sagen, denn, weil es Marco und Alfred aus Remscheid waren, die gefragt haben, seit die Pläne für das Designer-Outlet in Lennep geplatzt sind, läuft in Remscheid eine heiße Diskussion, was aus den Flächen altes Röntgenstadion und drumherum werden soll. Viel Platz, gute Anbindung, auch eine sportliche Historie des Areals. Ich, Thorsten Gabitz, fände das ja immer noch gut. Wenn in Solingen die Widerstände oder Probleme doch zu hoch sind, warum dann die Arena Bergisch Land nicht nach Lennep? Ich meine, da könnte man eine richtige Sporterlebnismeile noch drumherum bauen. Vielleicht sogar noch die Paddle-Tennis-Halle für Christopher Rudeck, von der er uns letztes Jahr im Podcast vorgeschwärmt hat. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Ich bin schon wieder ruhig. Warten wir ab, wie das in Solingen weitergeht. So, Tom, eine Frage habe ich noch. Eigentlich perfekte Abschlussfrage, die ich in aller Ernstigkeit, in der Manuel Schulz aus Solingen sie gestellt hat, an dich weitergebe. Wann wird der BRC deutscher Handballmeister?
Ja, Nicht ohne Halle im Bergischen, das kann man dazu sagen. Da muss die Infrastruktur wirklich komplett stimmen. Sie stimmt, was Leistungszentrum, Trainingszentrum und so weiter betrifft, stimmt die Struktur, aber sie stimmt nicht, was die Spielstätte betrifft. Und wenn sich das nicht ändert, wird der WRC auch nicht deutscher Handballmeister.
So, wenn das nicht wirklich ein überzeugendes Argument ist. Danke, Tom, für deine Einschätzung. Danke an alle, die Fragen geschickt haben. Wer auch eine Frage hat, die wir hier im Podcast mal aufgreifen sollen, gerne schreiben an bhc@radio-rsg.de. Christian fragt zum Beispiel, wie die Bezeichnung Löwen im Zusammenhang mit dem BRC eigentlich entstanden ist, wann und wie. Mein Halbwissen sagt mir, zumindest was das Wie angeht, es hat natürlich was mit der Tradition des Bergischen Löwen zu tun, kennt man als Wappentier oder in Remstedt auch als Statue auf dem Rathausplatz. Die genaue Historie, wie man beim BRC drauf gekommen ist, der Mannschaft einen Tierbeinamen zu geben, recherchieren wir nochmal und reichen das dann in einer der nächsten Folgen nach. Für heute, danke Tom. Nächstes Spiel für den BRC dann am Samstag diesmal, spät 20:30, Samstag 19.11. beim ASV Hamm. Und in der nächsten Folge der Löwenzeit, da hoffen wir auf Besuch von Noah Bayer. Würde mich freuen, wenn das klappt. Bis dahin allen erstmal eine gute Woche. Wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.